Dankeschön. Ja, genau. VPN ohne Portfreigabe und ähnlichen Gedöns. Der Titel, eigentlich heißt das Ganze Open Source Overlay Networks. Ich habe ein paar Untertitel, wie man sieht. VPN for Everything. Ich werde es vor allem zeigen, oder auch zeigen für die normalen HomeLab oder Anführungszeichen normalen HomeLab-User. Hier kann ich ja sagen, normale HomeLab-User. Aber natürlich auch für Firmen interessant, weil man ja auch seine modernen Schlagwörter haben muss, ist das Zero Trust, aber sehr einfach gemacht. Oder eben End-to-End-Encryption, aber wo ist das Ende? Das will ich entsprechend zeigen. Kurz ein bisschen was über mich. Ich verwende Overlay-VPNs seit November 2022. Warum weiß ich es so genau? Naja, das Setup, was ich damals aufgesetzt habe, läuft heute noch und ich habe mal nachgeschaut, wann ich diesen Laptop ins Overlay-Network reingebracht habe. Deswegen wusste ich es so genau. Habe mir aber dann gedacht, so, ist das wirklich alles? Gibt es da nichts Besseres? Habe da entsprechend mir dann gesagt, das guck ich mir mal genauer an und wenn ich mir was genauer anschaue, dann halte ich auch einen Vortrag drüber. Kurz was über mich, also ich habe früher mal ein Buch geschrieben, das ist aber auch schon sehr lange her. Ich war lange Zeit und bin immer noch ab und zu mal Trainer, Consultant, aber hauptsächlich heutzutage System Administrator, sowohl in meinem eigenen Home Lab als auch als Freelancer seit 2000 und bin auch seit 2016 Angestellter bei der Deutschen Börse. Da hatte ich letztes Jahr auch den Vortrag Jeder mit erzählt, wo ich ein bisschen erzählt habe, was denn so das Interessante bei der Börse ist. Aber bin weiterhin noch Freiberufler das ist immer ganz gut. Da kann man auch mal sehen, was denn so die anderen machen und was andere Firmen so machen. Und da erst mal eine Frage: Wer verwendet ein VPN? Okay, also ich sag mal so 90, 80%. Wer verwendet denn WireGuard? Oh, okay, auch so knapp die Hälfte. OpenVPN? Okay, und wer kennt jemanden, der IPsec noch verwenden muss? Da will ich hier keinen outen. Oh, doch, so viel, okay. Ich war mir nicht sicher, das ist, IPsec. Sehr beliebt, macht viel Spaß, kann auch nie was schiefgehen. Ja, wenn als es kam ein Einwurf, dass hier der Voice over IP auf dem Handy aktiviert hat, das IPsec macht, aber du musst es nicht debuggen. Das ist das Wichtige dabei. Wenn es funktioniert, funktioniert es ja auch gut. Das ist ja auch nicht das Problem. Nur wenn es nicht funktioniert, das Debuggen ist halt sehr spaßig. Ja, also ich werde ein bisschen was zeigen. Ich werde am Ende vier Tools vorstellen, nämlich HeadScale, NetBird, Zero Tier, Nebula und NetMaker. Das sind so die Tools, die ich gefunden habe. Und ich will erstmal ein bisschen zeigen, wer benutzt irgendjemand eines von diesen fünf Tools? Bitte mal Hand hoch. Ah, doch so, ich sag mal so 5%, so ein paar haben es also schon, wollen dann vielleicht nur mal gucken, was machen denn die anderen so, was ist denn so die Vor- und die Nachteile? Genauso ging es mir auch. Ich zeige erstmal ein bisschen was, wie funktionieren traditionelle VPNs, wie funktionieren diese Overlay-VPNs, meine Selektionskriterien, wo ich gesagt habe, so, was will ich überhaupt, was ist für mich so, was kommt rein, was kommt nicht rein. Dann gucken wir uns die einzelnen Tools an. Ich mache so einen kleinen Feature-Vergleich, damit man sieht, so welche Features denn da sind. Und dann machen wir noch einen Speed-Test, weil einige von den Herstellern, das sind teilweise auch Hersteller, sagen immer, oh, wir sind deutlich schneller. Und ich wollte mal gucken, so stimmt das überhaupt? Diese Speed-Tests bitte mit einem Grain of Salt nehmen. Ich habe da in meinem eigenen Setup mal was getestet im lokalen Netzwerk. Also es war auch nicht irgendwie, ich will nicht die Geschwindigkeit meines Netzwerks testen, sondern wie schnell die verschiedenen Tools sind. Fangen wir an mal mit dem zentralen VPN. So wie es wahrscheinlich dann, wer WireGuard oder OpenVPN hat, wird es meistens so konfiguriert. Also ich habe einen Zentralpunkt, das ist dann meistens, wenn man es in der Firma sieht, ist es die Firma. Zu Hause ist dann meistens entweder der Server, der bei irgendeinem Provider steht, oder eben das Heimnetzwerk und da verbinden alle sich hin. Und wenn ich also von Not ganz oben zur Not ganz unten sprechen möchte, dann geht es erstmal zu dem Zentralpunkt und von dort dann wieder in den in den nächsten. Das Ganze kann man natürlich doch noch mit Filialen machen und so weiter. Das ist aber das, was wie es normalerweise ist. Und dann gibt es noch das sogenannte Full Meshed. Bei Full Meshed sagen wir, okay, wir bauen für jede Verbindung, von jedem Knoten, den wir haben, welche drauf auf. Und naja, das ist natürlich n mal n minus 1 durch 2. Also bei 18 sind es 28 Verbindungen, bei 15 sind es 105 Verbindungen und bei 40 sind es 780 Verbindungen. Wer will das manuell machen? Komisch, keiner meldet sich. Ja, also deswegen traditionelle VPNs, Connections, ja, werden manuell erzeugt oder mit einem Tool erzeugt, das gilt natürlich auch. Normalerweise braucht man Manual Key Exchange, ja, auch da gibt es Automatisierungen dafür. Wird häufig als Star-Topologie aufgebaut, hatte ich schon gesagt, n mal n minus 1 durch 2 Connections. Und das ist das Hauptproblem, wenn ich die verbinden möchte, die müssen alle miteinander kommunizieren können. Ja, und wenn man dann mal, wer mir sagt, er hat kein NAT irgendwo im Einsatz, der hat entweder ein IPv6-Only-Network oder sehr viel Glück. Und deswegen gibt es dann das Overlay-VPN. Und das Overlay-VPN sieht man jetzt hier. Wir haben weiterhin einen Zentralpunkt. Der Zentralpunkt ist aber nur für die Koordination, damit die anderen entsprechend direkt miteinander sich die Sachen aushandeln können. Wer jetzt sagt, so, erinnert mich so ein bisschen an Torrent-Netzwerke oder andere Peer-to-Peer-Netze. Ja, genau, dieses Konzept, aber eben mit meinen eigenen Daten. Ich habe einen zentralen Koordinationsserver und alle anderen bauen unter anderem eine Verbindung auf. Alle Knoten brauchen dann Zugriff auf einen zentralen Koordinationsserver. In meinem Test, werde ich nachher noch sagen, war das eine kleine VM bei Hetzner. Einfach weil Hetzner mir gerade bei irgendeiner Konferenz 10 Euro Guthaben geschenkt hat. Und naja, dann habe ich die halt dafür verbraucht. Ging super, wirklich die kleinste mit 2 GB RAM. Und der Rest hat mich nicht mehr interessiert. Kein Problem, lief super. Damit habe ich eine Public-IP-Adresse, konnten alle mit verbinden. Geht super. Der Key Exchange und auch die Authentifizierung untereinander geschieht automatisch über den zentralen Knotenpunkt. Dem muss man natürlich vertrauen. Ja, das ist genau das Thema wieder. Der hat natürlich dann, nein, die privaten Keys bleiben auf den Rechner, aber die Public Keys und die Information, hey, bitte vertrau dem jetzt, die liegen alles auf diesem zentralen Punkt. Das ist also auch so der Angriffsszenario für diese Overlay-VPNs, dieser Koordinationsserver. Möchte ich deswegen nicht bei einer fremden Firma haben, sondern ich möchte die Kontrolle drauf haben. Das Besondere an dem Overlay VPNs ist, dass die alle NAT Automation, also durch NAT durchtunneln können. Teilweise sogar durch Doppel-NAT. Also ich habe Fälle, ich habe ein Häuschen, nennt sich Wochenendplatz. Da kriege ich kein Internet, da kriege ich über den Nachbarn, der hat ein Netz, mache ich eine Richtfunkstrecke, darüber kriege ich, aber da kriege ich natürlich nur er selber kriegt nur genattete IP-Adresse und ich hänge dann hinter einem doppelten NAT drin. Ja, das sind so Sachen, die gehen dann nicht, aber sonst die normalen Sachen, so hey, ich habe meinen normalen, ich sag mal, Carrier-Grade NAT, das ist kein Problem, ich kann da direkt durchtunneln. Das Ganze läuft natürlich über UDP und weil beide Seiten gleichzeitig auch wissen, von welchem Port sie wegschicken, kann man dann also selbst durch doppeltes NAT, also NAT auf der einen Seite, NAT auf der anderen Seite, kann man durchtunneln. Was nicht geht, ist, wenn man hinter zwei NATs hintereinander geht, auch da gibt es aber Möglichkeiten über verschiedene Mechanismen, dass man dann eben sagt, okay, dieser Zentralpunkt, dann muss ich doch über den Zentralpunkt meinen Traffic schicken, wenn es sonst nicht anders geht. Aber das ist die Ausnahme in den meisten Fällen. Wenn es nicht Extremfälle sind, kann man direkt eine Verbindung aufbauen. Auch wenn ich im Overlay drin bin und ich habe hier eine Maschine und da eine Maschine, dann brauche ich nicht aus dem Overlay raus, um möglichst Geschwindigkeitsvorteile zu kriegen, sondern die stellen dann fest, oh Moment mal, wir sind im selben Netzwerk, ich kann direkt die Daten miteinander austauschen. Ohne eben nach draußen zu müssen. Also auch so dieser typische Fall, so ja, ich bin zu Hause und die Verbindung ist langsam, weil ich muss erst raus und wieder rein, brauche ich mich hier nicht drum kümmern, er erkennt es automatisch. Wie gesagt, doppelt NAT, wenn also jemand hinter zwei NATs hintereinander hängt, dann brauche ich halt ein Relay. Dafür haben aber auch alle Services eine Möglichkeit. Die meisten verwenden dafür eine IP-Adresse, die ich vorher auch nicht kannte. Und ich bin eigentlich so, die Dokumentationsnetze zum Beispiel sagen mir was, was viele auch nicht kennen. Das war mir damals auch noch neu. Das 164 ist eigentlich definiert als für das Carrier Grade NAT reserviert worden. Wurde dafür halt gerne verwendet, RFC 6598. Ja, wird dann dafür verwendet, ist ein schön großes Netzwerk, aber statt 10 zu nehmen, was bestimmt irgendwo im Netzwerk schon vorhanden ist, oder die normalen 172 und die 192, 168, nee, andersrum, 168, 192, ist das halt ein Netzwerk, was noch frei ist und damit kriege ich normalerweise keine Kollision. Bei IP werden normalerweise Unique Local Addresses verwendet. In den meisten Fällen kann man aber sowohl die IPv4 als auch das IPv6-Netzwerk angeben, was verwendet werden soll. Dann zur Tool Selection. Es muss Open Source sein. Wir sind hier auf der FrostCon, da brauche ich das ja zum Glück nicht erklären. Auch es muss self-hostable sein. Also ich möchte nicht bei einer Firma, dass die Firma sagt so, vertrau mir, ich sorge dafür, dass nur die richtigen Maschinen bei dir ins Netzwerk reinkommen. Mag ich nicht. Ich habe mir keine Public Overlay Networks. Es gibt da auch eine ganze Menge Mechanismen, um File Sharing zu machen mit Overlay Networks. Es geht hier wirklich, ich möchte meine eigenen Maschinen oder ich vielleicht noch die von meinen Freunden, Bekannten in ein Netzwerk reinbringen, dass man kommunizieren kann. Dafür ist es gedacht. Was ich ignoriere, war TwinGate, weil es nicht Open Source ist, und der Vorläufer, der wirklich schon ewig alt ist, es nennt sich Tink, ist leider seit 2021 eingeschlafen, weil die haben genau so etwas schon vor, keine Ahnung, ich glaube 20 Jahren oder so gemacht. Also sie machen das schon relativ lange, es gibt es aber nicht mehr. WireGuard habe ich auch nicht mit reingenommen, aber eine ganze Menge Tools, die ich zeige, basieren auf WireGuard. Also deswegen ist es nicht so, dass ich WireGuard sage, nee, gucke ich mir nicht an, sondern eben WireGuard ist halt ein Building Block, den wir verwenden. Und ich habe gesagt, ich zeige nur Open Source Sachen. Eine Ausnahme mache ich, ist nämlich Tailscale. Und Tailscale ist auch so das bekannteste Tool, wenn es um Overlay VPNs geht. Soweit, dass einige Leute schon sagen, so, ach so, wenn ich erkläre, was ist Overlay, dann sage ich, wie Tailscale? Ach so, dann weiß ich, was es ist. Also es ist so ein bisschen die Tempo-Firma, was teilweise Papiertaschentücher angeht, hat Tailscale es geschafft. Kriegt man auch vielleicht mit, wenn man Podcasts zum Beispiel hört, die machen sehr viel Werbung bei verschiedenen Podcasts. Das ist eine Firma, bietet ihr kostenlos, ohne dass man eine Kreditkarte oder irgendwas angeben muss, für 100 Computer und 3 User kostenlosen Zugang. Ist also schon mal echt gut. Alles ist Open Source, also der Client ist Open Source und alles mögliche andere ist Open Source. Nur der zentrale Server, der ist nicht Open Source. Ja, damit verdienen sie ihr Geld. Das ist eine kanadische Company und ist sehr weit verbreitet. Ganz viele Anwendungen supporten es auch von vornherein. Zum Beispiel, wer Kubernetes macht, es gibt da extra schon Konfigurationen, dass automatisch jeder Kubernetes-Container automatisch gleich einen Tailscale mit dazu bekommt, damit dann der Service, den der Tailscale, im Tailscale angemeldet wird, damit du dann direkt darauf zugreifen kannst und solche Geschichten. Ist also sehr, sehr weit verbreitet und sehr weit supported. Die Clients, der Client, der dabei ist, hat super Diagnose und Statusmeldungen. Und deswegen ist es also auch das Interessante beim Ganzen. Jetzt habe ich aber gesagt, ich will nur Open Source zeigen und deswegen zeige ich jetzt Headscale. Ja, Tailscale, Headscale, ja, ich weiß, genau derselbe alte Witz. Wieder nur ein Scale hinten dran. Headscale ist die Open Source Implementierung des Koordinationsservers von Tailscale. Und jetzt wird jemand sagen, oh ja, Moment mal, da gibt es doch bestimmt wieder Probleme zwischen den beiden und wir mögen die nicht. In der Zwischenzeit ist sogar so einer der Headscale-Entwickler arbeitet bei Tailscale und darf in seiner Freizeit am Tailscale mitarbeiten, obwohl er darf bei Headscale mitarbeiten, obwohl er bei Tailscale arbeitet, so rum. Das Ganze geht schon. Man benutzt auch denselben Client, deswegen bedeutet, es gibt auch einen Android-Client, es gibt einen iOS-Client, auch in den offiziellen Stores. Man musste also nicht irgendwie gerade bei Apple ist es ja immer so, wie kriege ich da jetzt die Software drauf? Nein, es ist alles da. Und die Tailscale-Leute haben sogar die Möglichkeit, einen anderen Server auszuwählen, extra eingebaut. Zurzeit bieten die auch dedicated Tailscale-Server an, dass man sagen kann, ich möchte eure Software bei mir laufen lassen, die natürlich auch noch mehr Features hat als das, was Headscale anbietet, klar. Aber für den normalen Anwendungsfall klappt das super. Das hatte ich schon gesagt. Es gibt natürlich ein Kommandokonfigurationsfile, so wie man es kennt. Das Ganze ist, glaube ich, es war in Go geschrieben. Dann sagt man, hey, bitte Binary, hier ist das Config-File, lies es und er startet seine Service und es funktioniert. Auch die Kommandozeile, um Maschinen hinzuzufügen und die Konfiguration zu machen, geschieht halt über Kommandozeilen. Es gibt eine GUI, allerdings nicht offiziell. Es gibt so ein paar, ich sag mal, Beta oder teilweise auch nur Alpha-Fassungen von GUIs. Die kann man benutzen, wenn man sagt, oh, ich möchte mal einen Überblick haben und auch neue Maschinen hinzufügen. Das geht eigentlich schon ganz gut. Eine Sache ist wichtig, die Control-Node, also dieser eine Server, der in der Mitte sitzt, der darf nicht selber Mitglied im Netzwerk werden. Das ist eine Einschränkung, die man hat. Das bedeutet, man muss einen Rechner haben, der eine Public-IP-Adresse hat. Die kann zwar noch andere Sachen machen, aber die darf dann nicht in das Netzwerk mit reingenommen werden. Das ist bei anderen Services auch. Man muss es nur wissen, weil wenn man das macht, macht es ziemlich interessante Knirschgeräusche. Es funktionieren auf einmal Sachen nicht mehr, die funktionieren sollten. Das hier ist jetzt mal eine von den GUIs, nennt sich Headscale Admin. Da sieht man übrigens auch, seit wann ich jedenfalls diese Installation habe. Das ist der Rechner hier vorne, der heißt bei mir Dobby. Und da sieht man, November 22 ist der mal erzeugt worden. Und so sieht dann aus, hat dann natürlich die 164.1. Das ist jetzt mal die Ausgabe von einer meiner Maschinen. Das Schöne ist bei Tailscale, man kann dann auch sagen, hey, der darf das, der darf das, der darf das, also eine entsprechende Einschränkung. Dazu sage ich später nochmal was. Und dann sieht man eben hier ganz schön, okay, hier, das sind meine Maschinen von der Maschine. Man sieht, zwei haben in der letzten Zeit keine Verbindung gehabt. Zu Dobby komme ich hier, weil ich hier jetzt auch hinter einem Doppelnut sitze und der hinter einem Doppelnut, hier hinter einem Nut und der andere hinter einem Doppelnut sitzt. Deswegen muss ich hier über ein Relais gehen. Also wenn ich jetzt wirklich mit dieser Maschine reden müsste, müsste ich über, man sieht hier in dem Fall Nürnberg, gehen. Aber zum Beispiel Worf ist ein Server bei mir zu Hause und der sagt dann, hey, hier, ich habe meine Verbindung zu meiner IP-Adresse und habe eine Verbindung. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, hey, bitte ping mal die Maschine, dann sieht man, okay, der geht eben über das DERP-Protokoll, das ist eben dieses Relay, was ich gesagt habe. Und man kann dann auch pingen und manchmal sagt er, wie hier, hey, Pong kriege ich vom, das ist die Maschine, Casa ist eben dieser Wochenendplatz. Da sieht man, die sind im selben Netzwerk, dann sagt er auch hier, hey, das ist die lokale, das habe ich jetzt geschwärzt, aber das ist die lokale IP-Adresse. Der muss also nicht irgendwie erst raus und wieder rein, sondern stellen fest, oh, wir sind im selben Netzwerk, brauchen wir uns nichts groß drum kümmern. Wie gesagt, das ist das, was ich verwende. Fand ich damals, gab es noch nicht so viel anderes, beziehungsweise ich kannte sie noch nicht und habe damit erstmal angefangen und habe rumgespielt. Mit einem Grund, warum ich dann überhaupt angefangen habe, gesagt habe, okay, es gibt noch was anderes, ist die Firma NetBird. Die NetBird bietet auch genauso dasselbe Konzept an mit einem Free-Hosted Service, 5 Benutzer und 100 Services. Das Interessante ist, es ist eine, sie bauen das quasi ein bisschen nach, was Tailscale auch macht, ist aber komplett Open Source. Das Setup ist sehr einfach, man braucht wirklich nur eine Public-IP-Adresse. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass NetBird sagt, wir kümmern uns nicht um Authentifizierung. Ja, also Headscale, hast du einen kleinen, sagst du, hey, ich lege den Benutzer an und gebe dem Passwort und so weiter. NetBird sagt, nee, wollen wir nicht drum machen. Du brauchst dann also ein Keycloak oder sie selber benutzen ein Citadel. Sie brauchen also einen Authentifizierungsservice. Wenn man das Setup von denen verwendet, geht es super einfach und kein Problem. Wenn man das selber bauen möchte, ist es ein bisschen komplizierter. Vor allem, wenn man noch einen Reverse-Proxy noch irgendwo mit einbauen möchte, weil man eben keine IP-Adresse nur für diesen einen Dienst haben möchte. Es gibt auch Helmcharts, das geht alles super. Es ist eine deutsche Firma, die auch von der EU gesponsert wurde, um halt eine Alternative zu bieten und sagen, hey, bitte, wir machen es so. Wie schon gesagt, man hat einen OIDC, einen Open-ID-Provider, ist komplett Open Source. Also es ist nicht irgendwie so, ja, irgendwas da zurückgehalten, sondern es ist wirklich komplett Open Source. Sie haben jetzt angefangen, um sich zu differenzieren, dass ein paar, da entsprechend natürlich auch Kunden akquirieren wollen. Klar. Haben ähnlich wie NetBird, das hatte ich vergessen bei NetBird zu sagen, sorry, bei Tailscale gibt es auch, dass du dein eigenes DNS hast. wenn man nochmal gerade zurückgeht, sorry, das hatte ich vergessen. Wenn ich, ich könnte statt Telscale Ping, hätte ich auch einfach nur Ping Home Assistant machen können. Intern gibt es also eine Namensauflösung, die dann auch auf das interne VPN zugreift, nennt sich Magic DNS. NetBird hat das auch, dass ich also nicht die IP-Adresse mir merken muss, sondern es gibt einen eigenen Bereich. Dann kann ich auch selber festlegen, wo ich dann sagen kann, hey bitte, das ist mein interner Name und dann verwende ich eben den internen Namen dafür. Wir haben ACLs. Wir können also sagen, der darf mit dem und der darf mit dem und SSH darf der von da nach da und HTTP darf aber nur der und kann man entsprechend machen. Was der sogar noch machen kann, man kann dann so Sachen sagen wie so, ja, du darfst aber nur mit dieser Version von Tails, von dem Tailscale-Client bei uns ins Diese Version vom NetBird-Client darf nur bei uns ins Netzwerk und nur aus diesem IP-Subnet-Range gilt dann folgende Regel. Oder wenn es aus Deutschland kommt, dann darfst du drauf zugreifen, aber wenn du aus China kommst, dann darfst du nicht drauf und solche Geschichten kann man also sehr viel entsprechend machen. Das große Nachteil von dem Ganzen ist, weswegen ich dann nicht mein ganzes Setup umgebaut habe, ist, sie haben noch kein IPv6. Es geht also rein IPv4. Und das war dann für mich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht. So sieht das Ganze aus, leider in schwarz. Man sieht dann also hier mein Test-Setup. Man sieht auch die 168, die sie hier verwenden, weil das Netzwerk ist groß genug. Und da kann man eben auch sagen, hey, ich möchte eben neu hinzufügen. Da oben, den habe ich leider abgeschnitten, da oben ist der Button für, hey, ich möchte einen neuen Maschine hinzufügen. Und dann im Posture-Check, da sieht man eben so, was er so alles machen kann. Ich kann eben sagen, hey, die Version, die Client, IP-Ranges. Ich kann auch sagen, hey, bitte, Windows darf bei mir nicht ins Netz. Oder man kann sogar so weit gehen, die Windows-Rechner dürfen nur dahin und die Linux-Rechner dürfen dahin und solche Geschichten. Man kann auch einzelne Prozesse überprüfen, so nach dem Motto, ja, nur unter Windows. Der Windows-Maschine darf nur rein, wenn ein Virenscanner läuft, diese normalen Spielchen. Und wenn man sagt zu Deutschland, man muss nicht Deutschland einzeln reingehen, also ich habe jetzt nur mal hier, man sieht schon, das sind nur die mit A, also es geht wirklich relativ klein, sie haben eine Geo-IP-Datenbank hinten dran und da kann man wirklich sagen, hey, bitte nur, wenn du aus der Gegend von bist. Kann man halt machen. Also wie gesagt, das ist NetBird. Eine weitere Alternative ist Zero Tier. Auch das ist wieder eine Firma, basiert in den USA in Kalifornien. Die Free-Hosted Version hat 10 Devices und ein Admin. Es gibt einen selbst hostbaren Controller. Die bieten es also direkt an. Der hat allerdings nur eine API, keine GUI. Da kommt dann das ZT-Net dazu. Das ist dann entsprechend eine GUI, um das Ganze entsprechend weiterzumachen. Ein bisschen seltsam ist, die Default-Installation macht HTTP-only. Das war mir halt, ich war bei Hetzner, habe den Setup aufgemacht und das fand ich etwas seltsam, als ich dann einmal quer durchs Internet eine HTTP-Seite aufmachen wollte, musste ich erstmal anfangen zu tunneln. Das Interessante bei Zero Tier ist, dass sie Ethernet-Frames verwenden. Also die vorhergehenden und auch die nachhergehenden Tools benutzen alle IPs. Hier werden Ethernet-Frames weitergegeben. Also wenn ich sage so, hey, ich möchte vielleicht noch irgendwelche seltsamen, kruden Ethernet-Only-Pakete durchjagen, so ich denke mir an, Spiele gab es dann ja, die ich dann irgendwie, darüber kann man noch IPX-Netzwerke drüber bauen, wenn man möchte. Ich sage nicht, dass man das möchte, ich sage nur, es sind Ethernet-Frames. Normalerweise kriegt man es nicht mit. Man kann es intern verwenden, sie hat Ethernet-Frames und darüber läuft ein IP und über die IP kann man auch filtern. Also es ist nicht so, dass es vollkommen egal ist. Man kann in den IPs auch filtern, man kann auch sagen, hey bitte, der darf Ports und so weiter, das geht auch alles. Intern verwenden sie aber eben Ethernet-Frames, was erstmal seltsam ist für ein VPN-Tool. Wie gesagt, sie haben eine sehr komplexe Rule Engine. Man kann eben nicht nur auf IP und Ports, sondern eben auch auf Ethernet Frames Ebene filtern. Kann man machen. Ist euch überlassen. So sieht es dann ungefähr aus. Das ist dann eben dieses ZDNet. Dann sieht man eben auch, deswegen ist dann auch hier die Managed IP und die Physical IP. Und man kann auch, das hier ist Bestandteil der MAC-Adresse. Da kann man also, wie gesagt, auch die MAC-Adresse reinmachen. Ansonsten auch ganz nett, hier unten sieht man noch die Anfänge von den Flow-Rules. Da kann man eben sagen, hey, der darf das, genau was man sonst so auch hat. Dann gibt es Nebula. In Nebula gibt es keine gehostete Version, wobei ich in Zwischenzeit erfahren habe, die Nebula-Entwickler sind gerade dabei, wohl auch eine Firma zu eröffnen. Und diese Firma hat dann auch entsprechend eine hosted Version davon. Begonnen wurde das Ganze bei Slack fürs Inhouse-Netzwerk. Und deswegen gibt es jetzt dieses Defined Networking, das ist also von den Gründern von Nebula wurde diese Firma gegründet, um das entsprechend zu supporten. Der IPv6-Support ist noch sehr, sehr frisch und noch Was interessant ist, dass der Nebula nicht einen zentralen Punkt hat, sondern mehrere. Ja klar, logisch. Als Slack das entwickelt hat, haben die gesagt, so, wir können nicht dafür, wenn diese eine Maschine knallt, kann nicht bei uns Slack stehen. Deswegen haben die mehrere von diesen, die nennen das Lighthouses. Und das macht es natürlich schon interessant, gerade für größere Setups. Ich sage mal jetzt nicht nur, wenn bei mir bald das Tailscale mal kurz nicht da ist, dann, naja, mein Gott, dann ärgert es mich halt. Aber gerade für große Installationen ist das natürlich schon interessant, dass ich keinen Single Point of Failure habe. Und damit kann man mehrere Lighthouses bauen. Es gibt keine GUI. Es gibt eine Nicht-Open-Source-GUI von diesem Defined Networks. Die haben eine gebaut. Und Nebula gibt es auch schon relativ lange. Und das merkt man auch, dass es in sehr vielen Repos entsprechend verfügbar ist. Also wird man gleich noch sehen. Und dann zu guter Letzt gibt es noch NetMaker. NetMaker ist Open Core. Also ist kein komplettes Open Source. Basiert oder kommt aus einer, von einer Firma aus den USA in Kalifornien. Und das, die eine von den Einschränkungen ist, es gibt nur Ja, Nein in den ACLs. Ich kann also nicht sagen, der darf auf den Port, den darf auf den Port. Ich sage nur, der darf mit dem reden, der darf mit dem reden, aber keine Beschränkungen mit Ports. Haben die halt damals so entschieden. Was interessant ist, und das fand ich damals sehr nett, jeder WireGuard-Client kann über den Control Node, in dem Fall muss übrigens der Control Node, ist immer automatisch in dem Netzwerk mit, also der Zentralknoten ist in dem Netzwerk mit drin. Und jeder WireGuard-Client, den es gibt, und davon gibt es ja wirklich viele, kann sich zu dem NetMaker hin verbinden und ist dann Mitglied automatisch in dem Netzwerk. Also zum Beispiel typischer Fall, die Fritzbox kann alle möglichen anderen Sachen nicht, aber kann eben WireGuard. Und dann könnte ich meine Fritzbox komplett einfach in den NetMaker mit reinbringen, ohne dass ich entsprechend irgendwas Spezielles machen muss. Genau, in dem Fall ist sogar die Control Node muss das Netzwerk joinen. Die anderen sagen, es dürfen nicht. Es gibt einen internen DNS, der braucht einen extra Strip. Nachdem ich Fedora-User bin, habe ich dann festgestellt, dass der Systemd-Resolve da kaputt ist und nicht funktioniert. Man kann ihn ausschalten, dann klappt's. Auch da habe ich erstmal geschluckt, als ich dann auf einmal eine Warnung gekriegt habe, so, hey, du bist ein OpenDNS-Resolver, weil das NetMaker-Setup, was man da eben ausführt, erzeugt einen OpenDNS-Resolver. Ja, kam ich nicht auf die Idee zu gucken, nur als Hinweis, wer das anschauen möchte. NetMaker macht es noch ganz interessant. Man kann nämlich dann sagen, hey, ich habe mehrere Netzwerke und kann darüber dann auch sagen, hey, ich will in das Netzwerk und dann in das Netzwerk und kann auch mit mehreren Netzwerken davon gleichzeitig, also in zwei Netzwerken davon gleichzeitig sein. Gerade kann ich mir gut vorstellen, wenn man eben mehrere Kunden hat und dann ist mein Laptop sowohl bei dem als auch bei dem Kunden drin, kann man da entsprechend machen. Das wird halt viel gemacht. Wo ich ein bisschen Magengrummeln kriege, der Client kann auto-updaten. Also es gibt da auch meistens keine Repositories, sondern man holt sich das Binary und das Binary kann sich auto-updaten. Wo ich immer so ein bisschen, ich hab einen Package Manager, ich brauche keinen Auto-Update, danke. Genau, so sieht es dann jetzt in der Oberfläche aus. Wie gesagt, das ist eben dann die Community-Fassung. Ja, aber war auch, ja, lief auch gut. Bisschen was kurz so noch zu featuren. Also alle unterstützen Linux, Mac, Windows, Android, iOS, unterstützen sie alle. BSD auch, kommt gleich noch. Zum BSD sage ich gleich noch was. Die meisten aber auch. Alle VPNs können das Network Range ändern. Wenn man sagt, so, hey, ich möchte einen anderen Range verwenden, weil können auch alle. Alle haben auch die Möglichkeiten, nicht Maschinen, die nicht damit rein können, also zum Beispiel Drucker, IoT-Geräte, dass man also eine Maschine im Netz hat und dann das ganze Netzwerk sagt, hey bitte, das ist jetzt erreichbar für euch. Das können auch alle. Einfach, naja, ein Drucker und IoT-Geräte, die werden natürlich keinen VPN-Client da drauf kriegen. Ich gucke mir dann gleich noch an, supported Betriebssysteme HomeOS, OpenSense, PFSense, das sind beide, damit sind die BSDs auch abgehakt, OpenWRT und TrueNAS. Ich gucke mir allerdings nur TrueNAS Scale an. TrueNAS Scale hat das alte TrueNAS, das BSD TrueNAS ist ja inzwischen auch so gut wie tot. Alle außer die Einschränkungen, die ich gleich zeige, können IPv4 und IPv6. Extra Features zeige ich gleich noch, DNS, Firewall und SSH. So sieht das Ganze aus, was bei den Linux-Distros angeht. Ich werde es jetzt nicht einzeln vorlesen. Man sieht aber viele Sachen, bei Nebula hatte ich ja schon gesagt, viele Sachen sind schon eingebaut. Die meisten, Headscale, Tailscale, Zero-Tier, Netbird, die bringen ihr eigenes Repo mit. NetMaker interessiert da nicht. Du musst immer dein eigenes Tool holen, damit sie es ja auch auto-updaten können. FreeBSD, weil du gefragt hattest, FreeBSD ist hier entsprechend drin. Netbird ist erst noch Initial Support, alle anderen sind entweder Ports oder kriegst du direkt beim Hersteller. OpenWrt sieht man halt auch wieder. Tailscale, also Headscale, Tailscale ist drin, Zero-Tier und Netbird wird man sehr häufig sehen. Die haben das eigentlich recht viel. Ansonsten, ich werde jetzt nicht die ganze Liste vorlesen, kann man sich ja anschauen. Aber man sieht halt auch, ja, das ist das Einzige, wo nicht irgendwo ein Strich drin ist, weil es nicht supported ist. Gerade natürlich bei pfSense, OpenSense, du kannst natürlich immer, das sind BSD-Maschinen, du kannst immer deine eigene BSD-Binaries da irgendwie reinpflanzen. Es ging mir jetzt darum, dass man irgendwo ein Plugin oder eine Möglichkeit hat, es in der Oberfläche zu machen. Ein bisschen was zu Technologien. NetMaker und Netbird, wenn man das Easy Setup von der Webseite verwendet, benutzt dann einen Docker oder beziehungsweise eine Container Services. Zero-Tier baut dann mehrere Services an und sowohl Nebula als auch Headscale, Tailscale ist ein Binary, Go-Binary, und das wird dann ausgeführt und entsprechend konfiguriert. IPv6 schon gesagt, außer bei Netbird überall supported. Wie gesagt, wer darf Central Server darf joinen oder nicht. Und unten drunter sieht man halt, es gibt WireGuard bei Netbird und bei NetMaker, die den Kernel WireGuard verwenden. Das Tailscale, Headscale benutzt WireGuard in der Go-Version. Nebula baut sein eigenes und Zero-Tier baut sein eigenes, wie schon gesagt, mit Ethernet Frames. DNS, außer bei Nebula, ist experimental, ist überall da. Eine Firewall gibt es auch über. Die Einschränkung mit Firewall-Config hatte ich schon besprochen. In Netbird und in NetMaker gibt es eine GUI. Alle anderen muss ich halt meine eigenen Listen und eigene Konfiguration schreiben. Alle haben eine Flexible Firewall, außer NetMaker, weil da gibt es nur ein Ja oder Nein, sonst gibt es nichts. Die Funktionalität eines SSH, das eingebaut ist in diesen Service, ist mir nicht ganz klar geworden. Ich habe es aber trotzdem mal reingeschrieben, weil das bei einigen ganz groß, guck mal, das können wir. Wahrscheinlich ist es dann interessant für Windows-Server oder sowas. Aber selbst die haben inzwischen OpenSSH installiert. Ach, es geht um Key-Management. Die kümmern sich ums Key-Management vom SSH. Okay, also es war gerade die Einwirkung. Ah, okay, dass du dich ums Key-Management nicht mitkümmern musst. Ah, okay, vielen Dank für den Einwurf, siehst du, auch wieder was gelernt. Was? Ah, okay, danke. Gut, dass ich den... Irgendwann mache ich gleich. Gut, dass ich diese Option drin gelassen habe. Ich kann damit also entsprechend... auch das Key-Management dann quasi mit vom SSH mit übernehmen von dem entsprechenden Overlay-VPN. Dankeschön. Zu meinem Test-Setup noch eine kurze Geschichte. Man sieht schon, ich hatte 4 Rechner. Nextcloud CX22 in Falkenstein mit 2 CPUs, 4 GB RAM, 20 GB Disk. Ich hatte dann in meinem Home Lab auf meinem Xeon Server eine Fedora 41 VM und dann auf dem Laptop hier eine Fedora 41 und eine Debian Installation, um das zu testen als virtuelle Maschine. Und das sind so die Geschwindigkeiten. Also ich habe das Ganze mit IP3 gemacht. Einmal unencrypted kriege ich halt 920 und dann sieht man schon so, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, riesengroße Unterschiede. Ja, NetMaker ist ein bisschen schneller als die anderen, aber sonst, irgendeiner hat gesagt, oh ja, wir sind viel schneller als Tailscale und Headscale und habe dann festgestellt, so, also entweder haben die was getuned da seitdem oder, weil es ging halt auch um dieses, was ist schneller, Go oder Kernel und ja, also die Unterschiede fand ich jetzt nicht so gravierend, dass man da einen Unterschied macht. Ja. Das hätte ich noch machen können. Ich hätte noch mal Plain WireGuard ausprobieren können. Das habe ich jetzt nicht getan. Das könnte ich noch mal nachstellen. Ich habe noch die Frage. Die Frage war, Plain WireGuard kriegt mit einem relativ kleinen CPU eine N1000 oder was war's? Ja, okay, also mit einem kleinen Intel schafft WireGuard WireSpeed. Müsste ich noch mal ausprobieren. Ja, 1 Gigabit WireSpeed. Also ich habe hier auch nur 1 Gigabit. Also es ist, sieht man ja schon hier. Kann ich noch mal ausprobieren. Wäre noch mal interessant zu wissen. Wie gesagt, das war auch nur mal so grob. Ich wollte es halt einfach mal wissen, weil da so viel Buhai drum gemacht wurde. Ja, dann mein Thanks für euch alle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dem Froscon-Team für 20 Konferenzen.
Ja, danke für den tollen Vortrag. Wir haben jetzt noch so, ich glaube, so 10 bis 15 Minuten Zeit für Fragen. Wer möchte?
Die wurden schon alle gestellt. Da, okay. Ich wiederhole. Was ist das Problem von Doppelnut?
Was ist das Problem eines Doppelnuttes gegenüber einem einzelnen Nut? Aus meiner Sicht ist das doch nur ein mehr fancy Nut. Server, der eigentlich dasselbe tut.
Ja, aber das Problem ist, also wie kommt man durch so ein NAT durch? Ich bin hier, ich schicke Daten in die Richtung raus, in UDP. Wir reden natürlich nur UDP, TCP keine Chance. Mit UDP, ich weiß, von welcher IP-Adresse ich komme und ich weiß, welche IP-Adresse ich habe, weil ich bin vorher zum Koordinationsserver gegangen, hey, wer bin ich denn? Und habe vorher ein Paket rausgeschickt zum Koordinationsserver, um zu gucken, dass der keine Range-Anpassungen macht. Ja? Wenn du einen NAT hast, ist es meistens so, wenn du mit der IP, mit dem Absendeport rausgehst, kommst du auch mit dem Absendeport hinten dran weiter. Ja, und deswegen kannst du auch, wenn beiden Seiten NAT machen, ist das kein Problem, weil ich schicke los, er schickt los und die Firewall auf der anderen Seite denkt immer, es ist ein Antwortpaket auf das, was ich losgeschickt habe, dabei ist es gar nicht. Und wenn du davon zwei hast, ist die Chance sehr gering, dass die dieselben Port-Ranges verwenden, sondern dass die an die Port-Ranges rumspielen, dann funktioniert es nicht mehr. Genau.
Ja, danke für den Vortrag. Ich habe auch zwei kurze Fragen nur. Bei deiner Speedmessung, die du da gemacht hast, was sehen wir denn da als Limit? Ist das Overhead oder ist das CPU? Hast du mal so ein bisschen gedebuggt, wo es da dementsprechend dran liegt? Also sind wir da bei 90% CPU-Load und die CPU sagt, danke, Verschlüsselung ist teuer? Oder ist das in irgendeiner Art und Weise komischer Packet-Overhead, wo du sagst, da kommt irgendein Header da vorne vor, den ich so nicht erwartet hätte?
Die Frage hätte ich mir selber stellen sollen, als ich das erzeugt habe. Ich kann das aber nicht sagen. Ich habe damals nicht geguckt, wo der limitierende Faktor ist. Kann ich aber vielleicht ja. Nochmal, wenn du mal was schickst, ich werde es nochmal ausprobieren, wo der limitierende Faktor ist.
Das letzte ganz kurze Frage, der Anwendungsfall für die Teile. Klar, es ist witzig, ich bin auch, ne, ich bin Tailscale-User, ich kann jetzt auf meinen Staubsaugerroboter von hier, das ist mega. So, ne, das heißt, das ist so ein Anwendungsfall, aber jetzt wirklich so im Business-Kontext. Wo siehst du für eine Firma den Anwendungsfall von diesen Overlay-Netzwerken? Wo kannst du dir was einen konkreten Anwendungsfall vorstellen, wo es echt einen Mehrwert bietet?
Naja, ich brauche mich halt nicht mehr um VPNs kümmern. Also es ist, ich spreche halt auf meinem Client ist der Overlay-Client drauf und ich spreche damit das gesamte Netzwerk, ob ich bei mir zu Hause bin, ob ich in der Firma bin, es ist immer alles verschlüsselt. Du hast dann damit nichts mehr Unverschlüsseltes. Und je nachdem, also ich, wie gesagt, ich arbeite bei der Börse. Bei uns ist halt, wenn unser Security-Team unverschlüsselte Pakete im Netzwerk findet, dann kommen die zu dir und reden gut nett mit dir, aber sie sind nicht sehr lange nett, weil sie sagen so, wie kann das sein, dass wir im Jahr 2025 noch unverschlüsselte Pakete haben? Also deswegen, da ist natürlich schon der Vorteil und gerade halt, wenn du inzwischen ist es ja auch so, ich meine, die meisten Leute arbeiten im Homeoffice, du brauchst dann halt nicht mehr entscheiden, ob der jetzt im Home ist oder nicht im Home ist. er greift auf dieselben Sachen zu, egal was es ist, egal wo es ist. Und wenn du in der Firma bist, muss es nicht erst zum VPN-Konzentrator in der Cloud im schlimmsten Fall und danach wieder zurückkommen, sondern er spricht direkt mit dem. Also ich weiß auch, Telscale zum Beispiel macht ganz große Werbung, dass inzwischen halt große Firmen bei ihnen sind, als Kunden sind. Du kannst dann natürlich auch noch sagen, ja, bitte, du kommst dann nur rein, wenn du, typischer Windows-Fall, wenn da dein Virenscanner aktuell ist und die Sicherheitsupdates eingespielt sind und solche Sachen kannst du dann damit auch, das ist das, was übrigens Telscale dir dann als Extra-Service hat, was Headscale nicht kann, die sagen dir nämlich, hey, wir integrieren das dann auch gleich und bitte nur, wenn der zentrale, ich sag jetzt mal Virenscan-Server sagt, jawohl, die Maschine ist aktuell und da ist alles in Ordnung, nur dann darf er bei uns ins Netzwerk rein und solche Spielchen. Das ist das, was wo es dann entsprechend hängt.
Ja. Ich wollte fragen nach ein paar Kriegsgeschichten oder positiven Empfehlungen für so eine Situation, wenn man mit 12 verschiedenen Leuten in 5 verschiedenen Organisationen, die in 4 verschiedenen Overlay-Networks existieren, arbeiten muss, ohne dass man sein eigenes privates Netz verlassen möchte und ohne dass man einen Administrator hinschicken müsste, der dann guckt, was denn da jetzt nicht geht. Gibt es da so
irgendwas pragmatisch funktionierendes? Also wenn du verschiedene Overlay hast, also wenn du wirklich sagst, hey, die eine Firma nutzt, jetzt nehmen wir mal an, Zero Tier und die andere benutzt Nebula, dann und sie benutzen meistens dann ja denselben Netzwerk-Range, hast du genauso verloren, wie wenn du 2 Netzwerke hast, die denselben Range haben, weil du kriegst nicht Unterschiede.
Bitte kurze Fragen machen können, würde ich an der Stelle bitten, die Diskussion nach dem Vortrag miteinander zu führen. Tut mir leid. Wir haben jetzt einfach gar nicht die Zeit, das klingt für mich komplex, das kriegen wir nicht in der Zeit hin. Interoperabilität wäre dann ja das
Grundproblem. Ich glaube, ich habe noch. Warte. Test.
Ansonsten.
Test, ja, okay. Ja. Wie kann ich sowas auch mit Freunden benutzen, ohne quasi Kontrolle über die Netzwerke der anderen zu haben?
Ja, also so alle haben ja die Möglichkeit, dass ich ACLs setze und hier gibt es immer die Möglichkeit auch zu sagen, ich habe diese Art von Maschinen, wo ich dann sagen kann, hey, das sind die Freunde-Maschinen, die dürfen dann eben, was weiß ich, nur auf meinen, jetzt zeige ich wieder, wie alt ich bin, meinen Quake-Server zugreifen. Es kann aber auch sonst irgendwas sein. Oder die Freunde dürfen, ja, Home Assistant willst du vielleicht deinem Freund, die unterwegs sind, nicht geben. Aber also kannst halt Services geben, vielleicht ein Audiobook-Shelf. Machen wir es doch so, das ist doch was Realistischeres. Dem kannst du dann entsprechend sagen, okay, diese Gruppe von Maschinen, die dürfen nur auf meinen Audiobook-Shelf-Server zugreifen und sonst nichts. Also das kannst du dann schon machen, damit verlierst du nicht komplett die Kontrolle. Sie sind zwar in deinem Netzwerk drin, aber du kannst dann einschränken, was sie entsprechend sehen. Okay. Ach so, dass die Freunde Kontrolle über ihr eigenes Netzwerk verlieren. Naja, okay. Also sie wollen natürlich bei dir zugreifen. Sie werden natürlich Bestandteil dieses Netzwerkes. Ich kann auch dann bei denen auf die, wenn sie offene Ports haben, auf offene Maschinen oder Services zugreifen, die sie auf dieser Maschine anbieten. Dieses Freigeben von Netzwerken, dass ich sage, hey, ich gebe ein ganzes Netzwerk frei, das muss ich immer erst einschalten auf dem Client. Ich muss dem Client dann sagen, ich habe es ausprobiert intensiv mit NetBird und Headscale, da muss ich sagen, hey, ich gebe jetzt dieses Netzwerk frei und dann können die auch auf das Netzwerk zugreifen. Aber wenn ich das nicht mache, ist das einfach nur diese eine Maschine, was weiß ich, der Desktop oder der Laptop, den sie haben, der ist dann in meinem Netzwerk drin, da dürfen halt keine Services freigegeben werden. Dann kommt man da eigentlich auch nicht groß weiter. Aber ja, du bist natürlich in diesem anderen Netzwerk drin und damit kannst du natürlich auch angegriffen werden. Lässt sich nicht... Nein, wir können nicht zaubern.
Vielen Dank, Jens, für den Vortrag. Ich muss noch mal einmal zu dem Double Nut fragen, weil ich das nicht sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist, wenn diese 2 Nuts in dieselbe Richtung gehen, ne? Die sind also, ja, wie so eine Diode und die sind so hintereinander in deinem Wochenendhäuschen Beispiel.
Genau,
ne? Das ist das Problem. Das Problem ist jetzt nicht, wenn der eine Endpunkt einen Nut macht und der andere Endpunkt auch einen Nut, weil die in eine andere Richtung zeigen.
Genau, oder? Ich habe zu Hause meinen Rechner und ich habe hier einen Rechner. Wenn beide einen Nut haben und die den Port nicht ändern beim Rausgehen, dann funktioniert es auch durch 2 Nuts hindurch. Ja. Aber wie gesagt, das eigentlich ist das Problem nicht das NAT, sondern werden die Ports, wenn sie rausgehen, auf einen anderen Port weitergegeben. Also ist der interne und der externe Port unterschiedlich. Wenn das der Fall ist, kommst du halt, und das der Fall ist und das auf beiden Seiten ist. Wenn es nur auf einer Seite ist, klappt es sogar noch. Aber wenn es auf beiden Seiten ist, dann funktioniert es nicht, weil dann der andere entsprechend antwortet, dann kriegt das raus, weil sie bauen immer erstmal eine Verbindung zum Koordinator auf, um zu gucken, wie denn die, das Portmapping aussieht. Also sie machen da ein bisschen Voodoo. Meistens klappt es, und wenn es nicht klappt, haben die immer irgendwie eine Möglichkeit, dass man eben entweder über den Lighthouse, also den Zentralpunkt zu gehen, oder über irgendwelche Arten von Relays, dass man darüber dann entsprechend, die Verschlüsselung ist ja da, also man sieht dann halt, okay, da sprechen zwei miteinander, aber was drinsteht, wird ja verschlüsselt, kriegst du also nicht entsprechend mit.
Okay, gibt es sonst noch Fragen?
Wir haben aber noch.
Na, davor oben, gut.
Ja, super, danke, komme ich entgegen. Funktionieren die auch so in China? Also wenn jetzt der in so Länder, funktionieren die auch so in Ländern wie China oder so? Also
auf eine Waschmaschine?
In China, wenn ich nach China fahre.
Also oh, das weiß ich nicht. Also ob es durch die Great Firewall durchgeht in China oder von Russland aus funktioniert, das kann ich dir nicht sagen. Also ich bei Headscale und Netbird und die WireGuard, also ich weiß, WireGuard wird in Zwischenzeit von denen ja wohl oder soll wohl ganz gut erkannt werden, dass also man damit nicht mehr durchkommt. Kann ich dir aber nicht sagen. Also es ist keine Ahnung. Also es ist keine Umgehung von irgendwelchen, also es ist nicht gedacht für die Umgehung von irgendwelchen Zensurmaßnahmen. Dafür ist es eigentlich nicht geeignet. Ob es funktioniert, wenn du in China bist und es funktioniert, schreib mir eine Mail. Was? Aus dem Knast, naja, hoffentlich nicht. Ah. Nein, da bestimmt nicht.
Ich habe zwei Fragen, Kopf oder Zahl?
Ja.
Kopf oder Zahl?
Kopf.
Kopf oder Zahl, Kopf, okay. Gibt es da auch Möglichkeiten, irgendwie so eine Art Privacy-VPN-Topologien damit zu machen, damit eben zum Beispiel lokale Netzwerke nicht immer direkt meine eigenen Hostnames sehen und wer ich bin, wenn ich in irgendeinem WLAN bin?
Naja, also sagen wir es mal so, ich bin jetzt hier, wenn ich jetzt auf mein Telnetz, bei mein Headscale-Installation zugreife, kriegst du nicht mit, worauf ich zugreife. Ja, aber natürlich ich, wenn ich Mitglied im Netzwerk bin, sehe ich natürlich alles. Du siehst aber nur, dass ich eine WireGuard-Verbindung an zu verschiedenen Stellen aufmache und das war's. Mehr siehst du da ist jetzt nicht groß. Es sind natürlich immer dieselben. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist, habe ich ausgeschlossen, es gibt Public Overlay Network, die dann eben Richtung Tor und ähnliche Sachen gehen, um so Privacy-Geschichten zu machen. Das habe ich hier draußen gelassen, weil damit kenne ich mich nicht aus und deswegen habe ich die extra, das ist genau das, was ich rausgenommen habe, um genau das entsprechend hinzukriegen.
Du hast ja in Linux das Konzept der Namespaces und da gibt es auch Network Namespaces. Das heißt, du kannst das Spiel spielen, dass dein Linux-Rechner in zig Private Networks gleichzeitig ist, ja. Was unter anderem in Kubernetes massiv ausgenutzt wird. Hast du damit mal gespielt?
Also ich habe mal damit gespielt, aber nicht, wenn es um Open Overlay VPNs geht. Da habe ich bis jetzt noch nicht rumgespielt. Ich habe es nur insgesamt mal rumgespielt als Alternative zum Source Routing. Habe es aber dann festgestellt, dass mir Source Routing deutlich besser gefällt, als mit Network Namespaces rumzuspielen. Aber ich bin auch kein Kubernetes-Mensch, deswegen ja. Aber wie gesagt, also ich habe mal mit rumgespielt, aber nicht in dem Umfang.
Hat noch jemand eine Frage, der noch gar keine Frage stellen konnte? Ja, sorry, ich bin ein bisschen der Spielverderber, dann würde ich nämlich, wir haben glaube ich noch so etwa 5 bis 7 Minuten, würde ich den Herrn von Amt, den ich am Anfang so abgewürgt habe, nochmal dran nehmen, damit er seine Folgefrage stellen kann.
Also die Frage führt dann natürlich nur zu der Frage, gibt es jetzt Interoperabilität? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass du sagst, nö, da bist du halt, hast halt Pech gehabt. Ich hatte jetzt gedacht, dass du sagst, so, ja klar, da gibt es mittlerweile ganz viele Overlays.
Nein, also Overlay geht nicht. Du kannst Netz, also du könntest hat. es, Du könntest es machen mit Network Namespaces, dass du für jeden einzelnen Network Namespace hast. Du kannst auch machen, dass du für jede einzelne virtuelle Maschine machst. Dann arbeitest du mit den virtuellen Maschinen, die jeweils in den richtigen Netzwerken sind. Also es ist nicht so, dass ich sage, das lässt sich niemals lösen. Aber nein, ich sehe da keine schöne Lösung. Einigen wir uns mal auf diese Formulierung. Nein, da gab es noch keine Standardisierung. Es wäre natürlich schon interessant, weil drei davon benutzen ja WireGuard, also das Wire-Protokoll. Aber da kam noch keiner auf die Idee zu sagen, so Tailscale sagt im Moment so, wir wollen halt der Marktführer werden und wir sind die Besten. Die einzigste, die das vielleicht noch interessieren würde, wäre NetBird, weil einfach, dass sie sagen so, hey, wir können dann auch ans Tailscale mit dranhängen.
Das ist ein sehr praktisches Problem, dass man sehr schnell stößt.
Ja, also es
wundert das dass da nicht irgendwie, ja klar, wir machen das so.
Das Problem wird mit Sicherheit, im Moment ist das noch relativ neu, aber wenn es mal bekannter wird, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann mal das Fall hat, dass zwei Firmen gehen zusammen, so das typische Fall, wie man es ja auch schon hat. Ja, wir benutzen beide das Netzwerk 192.168.0 und wie kriegen wir das jetzt auseinandergelöst? Irgend sowas werden wir dann irgendwann mal mit Overlay-VPNs haben. Das Problem ist, die benutzen halt dasselbe Subnets-Range meistens und genau da wirst du dann halt ziemliche Probleme kriegen.
Ich würde jetzt noch eine Frage dran nehmen.
Genau,
wenn sich jemand anders meldet, jemanden, der schon mal dran war. Will sonst jemand? Nein. Dann darfst du nochmal.
Okay, dann die Zahl. Wie werden die Posture-Checks, die Device-Posture-Checks bei sowas eigentlich enforced? Weil ich kenne das noch von früher, Cisco AnyConnect an der Uni. Und das will dann einen Report vom Rechner haben und der OpenConnect-Client bietet dir an, schicke einfach irgendeinen Report.
Ja, genau. Also ich weiß, man kann dann in den PS-Kommando overriden und weil er macht nur ein PS und der PS kriegt dann immer dieselbe Ausgabe, wo das Programm, was benötigt würde, drinsteht. Ich habe keine Ahnung. Also es ist das ist aber so ein Problem von den ganzen Exposure-Checks. Wann traust du einem Exposure-Check, wenn du auf einer Software, die kompromittiert wurde, wie kannst du ihm noch vertrauen, dass er sagt, er ist nicht kompromittiert? Das ist aber auch das ist jetzt kein Problem, was irgendwie jetzt in diesem speziellen Fall, das ist insgesamt, was ich nicht verstehe, wenn man diese Exposure-Checks macht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich dem sage, hey, ich bin eine Linux-Maschine und ich bin eine Windows-Maschine, auch wenn ich einen Linux-Client habe, das kriegst du mit Sicherheit auch irgendwie reingefriemelt. Es ist Open-Source-Software, also das, ich kann es dir nicht sagen. Damit habe ich auch die Exposures waren für mich immer so, ist nett. Ich fand es halt interessant, als ich gesagt habe, aber ich spiele mal mit rum, Deutschland. Moment, da gibt's noch mehr und dann klickst du halt drauf und dann siehst du so, ja, es geht also wirklich auf Städte runter. Wobei ich, wenn ich selber mal auf irgendwann, wenn ich mit meinem Laptop unterwegs bin und sage, wo bin ich denn gerade, sehe ich dann auch immer wieder sehr interessante Angaben, wo ich sage so, ja, das stimmt aber gar nicht. Also ob man sich darauf vertrauen möchte, wie auf den ganzen Exposure-Check ist halt da, sei dahingestellt. Das könnte für disorganisierte Menschen hilfreich sein. Ja, das ist natürlich möglich. Dann so nach dem Motto, wenn ich es vergessen habe, dann komme ich nicht mehr ins Netzwerk rein. Aber naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Ja.